Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Eigentlich wäre jetzt der nächste Schritt, mit dem Pächterpaar zu sprechen. Wir haben uns auch getroffen und geredet, aber sie wollen in diesem Podcast nicht auftauchen. Nur so viel kann ich sagen. Als ich ihnen das Video gezeigt habe, waren sie geschockt. Und sie haben mich gebeten, damit zur Polizei zu gehen. Denn die Ermittler sind bisher zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen, was die Brandursache betrifft.
Hallo zusammen, hier ist Resonanz und Replik, eure kleine Audiokolumne mit dem Duo Micha und
Steffi. Hallo zusammen.
Das war jetzt eigentlich unhöflich, dass ich mich zuerst genannt habe, ne?
Macht nichts.
Nein, dann machen wir das bitte nochmal neu.
In Zeiten der Emanzipation und Gleichstellung kannst du das machen.
Lässt du so drinstehen. Na gut, okay. Ja. Speaking of,
ein Podcast, den ganz anders als der letzte, den wir gemacht haben, der eher so fürs Wohlgefühl war, sind wir jetzt bei einem harten Investigativ-Recherche-Podcast namens Braune Kinderzimmer. Und man kann sagen, Name ist Programm. Als du mir den vorgeschlagen hast, dachte ich, okay, es klingt komisch, aber das wird ja nicht das sein, wonach es klingt. It was even worse, sage ich mal. Ja.
It is even worse. Ja. Braune Kinderzimmer klingt ja erstmal nach Hakenkreuz, Flagge an der Wand und irgendwelchen ekelhaften Devotionalien. Aber hier geht's um weit Schlimmeres. Hier geht's um.
Wobei es darum ja auch geht, tatsächlich.
Ja, darum geht's auch, aber es geht ja weit darüber hinaus. Ja.
Genau, also es geht um Jugendliche, Minderjährige, allen voran ein Redelsführer im Alter von 15 Jahren, der ein Neonazi-Netzwerk aufgebaut hat.
Ja, wirklich man kann es schon eine terroristische Vereinigung eigentlich nennen, ne?
Mit Sicherheit, weil, kleiner Spoiler-Alarm, diese Dokumentation hat zu Ermittlungen geführt, die münden in einen Prozess, der vergangene Woche angefangen hat, am 5. März vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht. Und da stehen 8 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 22 Jahren vor Gericht, müssen sich verantworten. Unter anderem die Vorwürfe sind Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, versuchter Mord, Verabredung zum Mord und einiges mehr. Das ist das Thema. Hintergrund ist dieser Podcast, beziehungsweise die Recherche, die, glaube ich, auch noch mit Video parallel. Ich glaube, es gibt auch eine filmische Dokumentation. Habe ich das richtig verstanden, Michael?
Ja, die gibt's auch. Also RTL und der Stern sind hier die großen Medienhäuser hinter dieser Recherche.
Genau, auch eine relativ langwierige Investigativrecherche, ne? Ja, und Frontfrau dieser Geschichte, die sich eingeschleust hat auch und diesen Podcast erzählt, ist Angelique Geray. Und was hat sie gesagt? Jahrgang 92, ne? Also zu dem Zeitpunkt ihrer Recherche war sie, glaube ich, 30, sagte sie. Und deshalb war sie gar nicht sicher.
Knapp drüber. Ich glaube, sie gibt sich für 30 aus, ist zu dem Zeitpunkt schon 32 gewesen.
Genau.
Ja.
Genau, lass uns mal einsteigen. Also es ist insgesamt eine 6-teilige Dokumentation oder Serie hinter einer Paywall für Spiegel Plus oder RTL Plus HörerInnen. Aber für alle anderen sind jetzt mittlerweile 3 Episoden draußen. Wöchentlich werden sie in den anderen Kanälen wie Spotify, Apple Podcasts und was ich sehr fair finde. Also jeder hat Zugang zu diesem Podcast und es gibt halt einen schnelleren Zugang, wenn man eine Mitgliedschaft hat oder ein Abonnement. Aber für
ja, es ist total fair.
Micha, Angelique Geray, wie hat alles angefangen?
Also es hat alles damit angefangen, dass sie eigentlich beim Surfen falsch abgebogen ist und fasziniert war, was sie da gesehen hat und immer tiefer quasi durch Algorithmen immer mehr rechtsextreme Inhalte ausgespielt bekommen hat. Und darüber
also binnen Stunden, ne? Ich finde, also sie hat gesurft bei TikTok, beschreibt so, dass sie eigentlich wie jeden Abend da reinguckt, auch kaum selber postet, sondern mehr liest und konsumiert. Ihr wird unter anderem ein rechtsextremes Video von jungen Leuten so eingespielt. Und sie guckt sich das an, interessiert und denkt sich so, was ist das denn? Und binnen Stunden, sagt sie, verändert sich schon ihr Algorithmus, weil sie das angeklickt hat und man auch wohl bemerkt hat, dass sie dann nicht direkt weiter gestoppt hat und weiter geswiped hat, sondern sich das intensiv angeschaut hat. Und sie sagt, binnen Stunden hat sich ihr Algorithmus so verändert, dass sie ganz viele rechte Videos plötzlich reinkriegt in ihre Timeline, bis hin zu irgendwelchen Mädels, die sich beim weihnachtlichen Keksebacken selbst filmen.
Ein Mädchen, vielleicht 12, 13 Jahre alt. Sie backt Plätzchen und filmt sich dabei. Aber die Formen, das sind keine Sterne und keine Tannenbäume.
Also jetzt mal abgesehen davon, dass wir erst Oktober haben und Plätzchen backen, wenn auf Männerdeutsch lauten, also.
Sie sagt Weihnachten in Deutschland und backt Hakenkreuze.
Und wem da schon die Spucke wegbleibt, bei Keksen in Hakenkreuzform, das ist ja nur der Anfang. Und das Krasse ist ja, wie sie hier reinkommt in diese rechte Szene, nämlich über WhatsApp-Gruppenbeitrittslinks, die quasi in diesen Videos mit dabei sind. Mhm. Und über eine von unzähligen Gruppen, in denen sie dann ist, findet sie schlussendlich zu der Gruppe, um die es dann im weiteren Verlauf des Podcasts geht.
Die Gruppe nennt sich LVW, letzte Verteidigungswelle, gegründet von einem 15-Jährigen. Was halt direkt auffällt, und ich muss sagen, willkommen in der Welt der Klischees. Erstens, es sind fast nur Jungs, paar wenige Mädchen, aber im Prinzip, es sind fast nur Jungs. Und natürlich Osthälfte unseres Landes. Salzgitter ist dann noch das Westlichste und dann sind wir irgendwo im tiefsten Thüringen. Wir sind in Brandenburg, alle Klischees erfüllt, muss man leider sagen.
Ja, so stellt sich das hier dar.
Zumindest was diese Vereinigung betrifft. Ja, dieser Podcast beginnt immer mit einer Art von Disclaimer, dass es antisemitische, rassistische Äußerungen gibt. Also wenn es ganz krass ist, dann piepen sie das ja aus. Ne? Aber ich sag mal, Hitlergrüße und sowas hört man auch die ganze Zeit. Und sie haben wohl Stimmen verfremdet, aber im Prinzip O-Töne wiedergegeben, nur mit verfremdeter Stimme. Klar, hier greift ja noch der Jugendschutz, ja, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Das ist so bizarr, weil sie erzählt ja dann auch von dem einen, der mit seiner Mutter und seiner Katze wohnt und praktisch in seinem Kinderzimmer sitzt, was er schwerst dekoriert hat.
Ja.
Also es gibt Gruppen dann wohl auch für sämtliche Bundesländer. Sie hat auch überall um Beitritt gebeten. Aber die, mit denen sie zu tun hat, die bewegen sich halt so in Thüringen und Brandenburg. Einer ist noch aus Salzgitter. Und der Kevin, 15, zum Zeitpunkt seiner Gründung zumindest, nennt sich selbst der Führer. Der hat das alles initiiert, ins Leben gerufen und hält auch regelmäßig Reden sozusagen, und indem er halt Sprachnachrichten in die Gruppen haut und sagt, Leute, also ich will schon, dass hier was passiert, macht irgendwas, was ist mir eigentlich egal, aber werdet aktiv. Und er betont auch immer, wir sind nicht rechts, sondern wir sind rechtsextrem. Das fällt ja immer wieder.
Also man merkt schon ganz deutlich, dass eine Partei wie die AfD dieser Gruppe hier zu wenig radikal wäre.
Mhm. Ja.
Das ist wirklich krass und gleichzeitig schafft es der Podcast schon, einen hier immer tiefer in seinen Bann zu ziehen.
Ist so, man ist schnell drin. Ich finde, sie hat auch eine gute Perspektive zu erzählen, die Angelique-Gerei. Und wie sie sich dann einschleust, wie sie sich erklärt. Also sie hat wohl in der Vergangenheit schon in der Neonazi-Szene recherchiert. Das ist nicht ihr erstes Mal. Holt sich da auch ein bisschen Flankenschutz von auch einem anderen freien Journalisten, der ihr auch klar macht, womit sie Worst Case rechnen muss, der auch erzählt, wie andere Kollegen schon mit einem Schraubenschlüssel auf dem Kopf schwer verletzt wurden und geschlagen wurden und so. Also wie sie nicht auffliegen darf.
Ich tue wirklich alles, was in meiner Macht steht. Aber mach das mal, wenn du 15 bist und eine strenge Mutter hast. Ich darf nach 18 Uhr nicht raus.
Das alles ist wirklich absurd. Ich komme mir manchmal vor wie in einem Film. Eben noch reden sie von Aktionen, also von Gewalt. Und im nächsten Satz darüber, dass sie Hausarrest haben.
Ja, also das ist total grotesk, dass tatsächlich die Aktionen der Gruppe mehr quasi eingehegt werden durch, was darf ein Jugendlicher tatsächlich, was erlauben die Eltern irgendwie nur beim Thema weggehen. Mhm. Und es da aber gar keine Kontrolle gibt, was macht er eigentlich, wenn er unterwegs ist.
Musik.
ist der, mit wem trifft er sich, beziehungsweise ist das vielleicht auch, naja, gern gesehen, ist vielleicht zu böse, aber ja.
Naja, wobei sie ja auch sagt, dass es durchaus, da gibt es ja auch eine Expertin relativ am Anfang in der Geschichte, die zu Wort kommt, ich glaube noch in der ersten Episode, dass es durchaus halt auch Kids gibt, die in so einem Elternhaus auch groß werden, wo zumindest eine rechte Gesinnung präsent ist. Also die fühlen sich abgehängt, ne? Die Politik tut nichts für die Jugendlichen, das ist ja ein Motiv. Dann ist ein Motiv halt auch Ausländern die Schuld gibt, Ausländern im Allgemeinen, Juden im Besonderen sowieso, an der eigenen Misere. Also Erzählungen, die man im Prinzip alle schon kennt und hört. Und es werden immer wieder Sprachnachrichten eingespielt und es ist auch wirklich, also Kameradin, wie gesagt, Hitlergruß mehrfach. Und also es ist schon schwer anzuhören, muss ich sagen. Wie ging es dir dabei?
Es ist wirklich schwer anzuhören und ich habe den Eindruck, es verstärkt sich im Verlauf der Podcast-Folgen auch immer mehr der Leidensdruck der Journalistin, die ja diesem Content, nenne ich es jetzt mal, die ganze Zeit ausgesetzt ist, nicht auffallen darf. Ist ja auch ganz schwierig, sich da möglichst unauffällig zu bewegen.
Ja, und eben unauffällig heißt ja auch, dass sie sich nicht ganz rar machen darf, nur als Mitlesende, weil das macht sie ja dann auch schon wieder verdächtig. Also wie sie da genau die Dosis finden muss zwischen was sage ich, wie viel sage ich, wie kriege ich Infos raus, ohne mich als Ausheucherin, ne? Aber sie will sich nicht an Hetze beteiligen, sie will sich nicht an Straftaten beteiligen, aber irgendwann, sie spürt halt diesen subtilen Druck, ne? Und ich finde, da müssen wir nochmal über eine Geschichte sprechen einfach, was mir so wie Schuppen von den Augen gefallen ist, nämlich die aktuelle Debatte über Social Media.
Ja, definitiv. Das wird hier gar nicht so sehr aufgegriffen tatsächlich, weil der Verlauf der Recherchegeschichte im Vordergrund steht. Mhm. Aber das ist wirklich ein großer Punkt, weil mir das auch überhaupt nicht klar war, wie da geworben wird und wie leicht man dann da quasi abrutschen kann.
Und wir reden jetzt ja nicht von irgendwelchen hochintelligenten Strategen, die dahinter sind. Das sind keine großen geheimen Mächte. Da sitzt ein 15-Jähriger und spinnt sich was zusammen. Also, ne? Also man sieht ja, wie schnell, das ist ja selbst organisiert. Und das ist ja die neue, wenn man es so nennen möchte, Qualität dieser Geschichte.
Aber es wirkt für mich auch so, als ob die schon ihr Vorbild in sowas wie dem NSU hätten. Also da muss ich auch die ganze Zeit dran denken.
Das stimmt. Also schon Location und plötzlich haben sie auch wieder Glatzen. Und das finde ich auch sehr interessant, wie sie auch sagen, wie sie immer mehr auch wieder in diese 90er Jahre Atmosphäre zurück wollen, aber Angelique Geray erzählt ja auch, dass man auch nach wie vor ja auch Bilder findet und damit auch Vorbilder sozusagen, was in den 90ern passiert ist, wie die Leute aussahen, wie die sich gekleidet haben. Also es ist auch wieder mehr en vogue, offen mit Springerstiefeln rumzulaufen, sich den Kopf zu scheren, mit Bomberjacken rumzulaufen. Also das kommt zurück scheinbar.
Ja. Also das ist ja dann auch schon im Zweifelsfall die Generation, die jetzt den Eltern nachfolgt oder nachzufolgen scheint, die mutmaßlich selbst auch irgendwie beteiligt waren an den sogenannten Springerstiefeljahren in Ostdeutschland.
Stimmt, vom Alter her passt das ganz gut eigentlich.
Ja, wird ja auch gesagt bei dem einen Protagonisten, dass die Mutter auch in diese rechte Tendenz hat und er ihr aber dann wieder zu krass ist in dem, was er da tut. Ne? Beziehungsweise wie er sein Kinderzimmer ausstattet.
Genau. Und dann geht es ja eben auch darum in diesem Podcast, also es hatten wir ja schon angedeutet, der Druck steigt, auch wirklich tätig zu werden. Also es gibt ja auch noch einen LKW-Fahrer, klar, also für bestimmte Logistik brauchen sie ja auch einfach volljährige Leute mit Führerschein und so, aber auch da hört man dann so Sachen wie, funktioniert das alles und so, ich kann nicht durch die Gegend fahren, sinnlos, weil mein Sprit ist auch nicht ewig und so. Also man merkt einen wirtschaftlichen Druck, man merkt einen Elternhausdruck, der da immer wieder durchkommt, wie sie versuchen trotzdem sich zu organisieren und irgendwann verspürt sie den Druck auch, sich dann auch zu beteiligen und zu melden und zu sagen, okay, hier, dann wollen nämlich ein paar Jungs was vorbereiten. Sie liest das die ganze Zeit mit in der Gruppe und wollen dafür einkaufen gehen in Tschechien. Schlagringe, Kugelbomben, so. Wo sie sagt, okay, vielleicht kann ich an der Stelle mal mein Interesse bekunden und da mitfahren. Und das ist Folge 3, die gerade am Freitag rausgekommen ist. Und da geht mir beim Zuhören schon selbst der Puls.
Verständlicherweise. Aber es ist ein wichtiges Thema, da nicht wegzugucken und sich halt dem auch bewusst zu machen, was es für Parallelwelten gibt. Und schon stark, dass diese Journalistin das so aufdecken konnte. Die ist ja da auch nicht allein unterwegs. Die hat ja dann Leute, die sie aus der Entfernung, wenn ich das richtig interpretiere, begleiten. Aber es ist eben schon mit einer hohen Gefahr auch ausgesetzt, ne? Also ich glaube, in der ersten Episode nimmt sie ja dann auch Kontakt zu jemandem auf, der da noch mehr Erfahrung hat im rechten Milieu. Und da wurde halt Klarname und Adresse ins Internet gestellt. Und die Wohnung, wo sie ihn noch trifft, da ist schon klar zu dem Zeitpunkt, der muss umziehen, weil da kann er nicht bleiben. Da ist er nicht mehr sicher.
Genau. Und dann passiert nämlich auch Folgendes. Also der Druck steigt, jeder soll mal liefern und Belege liefern. Also teilweise sind es ja dann auch eher kleinere Sachen, ne? Dass da mal eine Scheibe irgendwo eingeschmissen wird oder eine Graffiti-Sprayerei. Ich meine, wir reden dann hier immer noch von Kids, die, glaube ich, vielleicht erst damit anfangen, Straftaten zu begehen und noch nicht so abgebrüht sind und schon ganz happy sind, wenn irgendwas in der Zeitung ist oder sowas. Ne? Also die brüsten sich dann auch mit. Ich bin erwähnt, auf einen wird ja dann auch ein Kopfgeld von der Kommune in Höhe von 1.000 Euro ausgelobt und ist er auch mega stolz drauf, was für einen Impact sozusagen seine Tat hat. Und dann passiert ja eine Tat, ich glaube, man kann schon sagen, ohne groß zu spoilern, Brandanschlag. Und sie versucht herauszufinden, weil einer postet auch damit, hat selber ein Video geschnitten und macht das in die Gruppe, um zu zeigen, ne, ich habe jetzt auch geliefert, wo ihr dann auch heiß und kalt wird, wo sie sagt, okay, ich muss erstmal herausfinden, wo das ist. Sie findet es dann auch heraus. Und mehr will ich gar nicht sagen, weil es gibt dann da eine Entwicklung, mit der ich persönlich nicht gerechnet hätte.
Ja, also ich glaube, da gibt es mehrere Entwicklungen und mit denen man nicht rechnet.
Und das Schlimmste ist ja auch, ich glaube, so viel kann man sagen, dass sie sich dann an die Behörden wendet, weil sie irgendwann merkt, okay, das ist jetzt Hot Shit, ich gehe zu den Behörden, erklärt sich und sagt, ich habe mich da eingeschleust, ich bin investigativ unterwegs, ich bin immer noch aktiv drin, bitte mein Name und mein Wohnort darf nicht aktenkundig werden. Und die Dame vom Staatsschutz sagt noch, ja, machen Sie sich keine Sorgen. Und wie sie dann später herausfindet, wurden ihre Kontaktdaten, ihr Name und ihre Wohnanschrift.
Und das ist so unglaublich. Das ist wirklich so unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie Journalisten da dann in Zukunft vorgehen sollen. Also du kannst ja eigentlich nur noch indirekte Aussage über einen Anwalt machen.
Ja, echt, ich habe mich auch
das
gefragt.
Und hier ist ja noch nicht klar, ist das böser Vorsatz oder ist das Fahrlässigkeit seitens dieser Beamtin? Und die Journalistin selbst hat ja dann auch vorher das Problem, bis ihr überhaupt mal jemand zuhört, dauert ja.
Weißt du?
Das ist ja noch viel schlimmer.
Ich habe genau das kommen sehen. Ich dachte, du willst echt irgendwo jetzt in Brandenburg als westdeutsche Journalistin hingehen und sagen, hier machen Kinder Anschläge, ich kann es belegen. Denkst du, dass irgendjemand das unterstützt? Ich hatte schon damit gerechnet, bevor es ein Payoff gab, wie sich die Sachen entwickeln, dass da Sand ins Getriebe gestreut wird. Dass man gar kein Interesse hat, das aufzuklären. Zumal die Ermittlungen ja auch mehr oder weniger abgeschlossen waren und in eine andere Richtung führten. Man will nicht hören, dass es, ich sag mal, der Kevin von nebenan war, der so dumm war, das auch noch zu filmen und sich damit zu brüsten. Ich habe genau damit gerechnet. Und auch da wird ein Vorurteil von mir bestätigt, dass in solchen Gegenden das keinen interessiert, selbst wenn sie in behördlichem Auftrag unterwegs sind.
Das ist wirklich bitter, was hier passiert.
Immerhin, die Geschichte war groß genug, als dass das jetzt vor einem Gericht landet. Und zwar nicht mit Kinder haben Scheiße gebaut, sondern die haben harte Anschuldigungen, Jugendstrafrecht hin oder her. Aber die werden von Kadi gezogen, die müssen sich verantworten. Es ist soweit gekommen. An der Stelle hat das System dann irgendwann gegriffen und funktioniert. Warum das in Hamburg stattfindet?
Aber auch, weil die Bundesanwaltschaft ja das Verfahren an sich, ach so, also zu der Frage, warum das in Hamburg stattfindet. Mhm. Also die Bundesanwaltschaft hat ja das Verfahren an sich gezogen. Mhm. Und deswegen findet das jetzt vor dem Staatsschutzsenat beim Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg statt. Und die haben wohl so eine gebündelte Zuständigkeit für norddeutsche Bundesländer.
Ah, okay.
Das kommt daher.
Norddeutsch ist ja in dem Fall auch sehr weit gefächert dann, ne? Aber gut.
Ja, aber ich glaube, die Hauptangeklagten kommen da irgendwie aus dem...
Meckpomm.
Oh ja, und Brandenburg, ne?
Gut. Wie auch immer.
Ja, Steffi, ein schweres Thema, aber trotzdem ein Podcast, von dem ich finde, dass es sich absolut lohnt, den zu hören. Und ich habe tatsächlich die ersten drei dann auch ziemlich weggesuchtet, muss ich sagen. Ja, trotz des schweren Themas, weil es gut produziert ist und natürlich auch erzählerisch so aufgebaut ist. Also nicht nur, wie sich die Dinge entwickeln, sondern halt auch, wie es erzählt wird, dass man also wirklich da dran bleibt und
auch ihr eigener Zwiespalt und so, ne?
Ja, genau, ihr eigener eigenen Zwiespalt und die Selbstzweifel beobachtet, auch quasi wie das Bewusstsein wächst, wie real diese Gefahr ist. In dem Moment, wenn man dann da auch jemanden tatsächlich trifft, denke ich, ist das auch nochmal was ganz anderes, als wenn du nur chattest.
Ja, wobei, das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite bemerkt sie ja auch eine gewisse Abstumpfung schon allein in der Sprache, die sie benutzen, wo sie sich am Anfang noch so sehr getriggert fühlt. Also sie erzählt ja auch eine Situation, wo ihr ein Video zugespielt oder in der Gruppe was passiert und sie ist irgendwie mit Freunden beim Italiener und feiert gerade, ist eigentlich vom Mindset ganz woanders, verschwindet dann auf die Toilette, um sich dort ein Video anzuschauen. Und man merkt, wie am Anfang sie entrüstet ist über die Sprache, wie die Kids reden, als wären sie 33 dabei gewesen sozusagen. Und wie sie merkt, dass sie im Laufe der Zeit der Wochen ja so eine Abnutzung und eine Gewöhnung empfindet.
Ja, hört rein.
Ja, auf jeden Fall eine gute Dokumentation.
Spannender Podcast.
Ja.
Und seid gespannt, was ihr Montag in der Woche von uns wieder präsentiert
Kredenzt
bekommen werdet.
Bekommt.
Kredenz, sehr schön.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Alle Infos in den Shownotes.
Kommt gut durch die Woche. Bleibt uns gewogen. Schreibt uns. Alle Infos, hat Micha schon gesagt, findet ihr in den Shownotes. Und bis bald. Ciao.
Ciao.